Karfreitag liegt hinter uns. Gott sei Dank hat Jesus sein Gebet im Garten Gethsemane mit den Worten beendet: Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Nur dadurch ist all das möglich geworden, was wir genießen: Vergebung der Sünden, der zerrissene Vorhang im Tempel und damit auch wieder der Zugang zu Gott selbst. Aber damit haben wir doch alles, was wir brauchen, oder? Vergebung der Sünden, Zugang zu Gott. Was will man mehr? Wofür steht dann eigentlich Ostersonntag, die Auferstehung, das leere Grab? Wenn ich persönlich an die Ostertage denke, dann denke ich in erster Linie an den Tod, an Karfreitag, alles, was damit verbunden ist, die Bedeutung des Todes Jesus für mein Leben. Ich kann Bibelstellen zitieren, die so ein bisschen erklären, warum Jesus gestorben ist, was das eben auch für uns bedeutet. Aber wenn es dann an die Auferstehung geht, dann wird es bei mir schon etwas wackeliger. Wofür steht die Auferstehung eigentlich? Was würde uns fehlen, wenn sie nie passiert wäre? Eine ganz ähnliche Tendenz können wir auch in den theologischen Büchern zu diesem Thema sehen. In der dicken Dogmatik, die wir zum Beispiel im Studium lesen mussten, habe ich nochmal nachgeschaut, da sind es zum Tod ungefähr 50 Seiten voll und zur Auferstehung knapp noch 10. In anderen dieser Standardwerke ist das Verhältnis sogar noch unausgeglichener. Wenn du mir jetzt in 60 Sekunden mal zusammenfassen müsstest, worum es in dem Evangelium, in der guten Nachricht geht. Wir haben ja gerade die Predigtserie hinter uns. Wenn du mir zusammenfassen würdest, worum es im Evangelium geht, worum würdest du dich die meiste Zeit bei deiner Erklärung drehen? Wie viel von dem Evangelium, von deinen 60 Sekunden, würdest du auf den Tod Jesus und die Bedeutung dieses Todes verwenden? Und wie viel Zeit würde die Auferstehung und die Bedeutung der Auferstehung bei dir in Anspruch nehmen? Was bedeutet die Auferstehung eigentlich für unser Leben heute? Ganz konkret. Wenn du bei dieser Frage auch ein bisschen zögerlich antwortest, so wie es bei mir der Fall ist, dann lade ich dich ein, heute in der Predigt mal nach einer oder vielleicht ein paar Antwortansätzen zu suchen. Ein Text aus dem ersten Petrusbrief hat mir dabei geholfen, das etwas besser greifen zu können oder in Worte zu fassen. Und darum lesen wir jetzt mal zwei Verse aus 1. Petrus 1 ab Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Was sagt Petrus hier über die Bedeutung der Auferstehung? Eigentlich ganz klar und deutlich in wenigen Worten. Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes neues Leben gegeben. Er hat uns durch seine Auferstehung neues Leben gegeben. Wir sind dadurch quasi erst neu geboren worden. Daran sehen wir auch, dass Paulus und Petrus in ihrer Interpretation des Todes von Jesus vollkommen übereinstimmen. Wenn man zum Beispiel Römer 6 nimmt, ein Text von Apostel Paulus, da sagt er ganz Ähnliches. Er sagt, dass wir durch unseren Glauben sowohl am Tod von Jesus beteiligt werden, als auch an seiner Auferstehung. Durch den Glauben haben wir Anteil an seinem Tod und an seiner Auferstehung. Jesus hat uns also zum einen den Tod gebracht. Hört sich vielleicht im ersten Moment nicht so schön an. ist aber richtig gut für uns. Mein altes Ich, all die Sünde, all die Unzulänglichkeiten, meine Fehler, all das ist mit Jesus gestorben. Mit Jesus gestorben. Wer da noch etwas mehr dazu hören möchte, kann die Predigt von Karfreitag nachhören. Und wenn Jesus jetzt aber nicht auferstanden wäre, wäre an dieser Stelle Schluss. Dann käme nichts weiter. Jesus ist aber wieder lebendig geworden und deshalb gilt das Gleiche auch für dich und für mich. Weil Jesus auferstanden ist, sind wir auch wieder lebendig geworden. Wir sind also von Neuem geboren worden, so die Sprache des Neuen Testaments. Aber jetzt eben nicht mehr der Alte, nicht mehr die Alte, sondern wir sind etwas ganz, ganz Neues geworden, eine neue Schöpfung. Und damit wurden wir neu hineingeboren in die Familie Gottes. Wir sind jetzt Töchter und Söhne Gottes des Vaters. Darüber könnte man noch viel sagen, aber wir halten jetzt einfach nur mal das fest, was Petrus hier geschrieben hat. Ich lese es noch mal vor. In seinem großen Erbarmen hat er, der Vater, uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Ohne Auferstehung Jesu gäbe es also kein neues Leben für uns. Und ich hatte es gerade schon gesagt, dadurch sind wir jetzt Teil seiner Familie, Söhne und Töchter Gottes. Und wie es so in einer Familie ist, gehört natürlich eine Erbschaft auch dazu. Eine Erbschaft gehört dazu und darauf kommt Petrus auch sofort zu sprechen. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Das neue Leben, das Jesus uns durch seine Auferstehung geschenkt hat, ist gleichzeitig auch das Erbe, das auf uns wartet. Das Erbe, das auf uns wartet. Wir dürfen es jetzt schon ein Stück weit genießen. Wir dürfen jetzt schon in diesem neuen Leben unterwegs sein, ein Stück davon genießen. Aber den vollen Genuss dieses Reichtums, dieses Erbes, das Gott für uns bereithält durch die Auferstehung, das kommt erst nach unserem Tod. Dann geht das Leben so richtig los und hört dann auch niemals mehr auf. Und diese Beschreibung des Erbes, die Petrus hier wählt, die hätte er auch in der heutigen Zeit nicht besser wählen können. Er spricht zuerst davon, dass es unvergänglich ist. Es ist unvergänglich. Wir dagegen werden eigentlich jeden Tag mit der Vergänglichkeit konfrontiert. Wir selbst, unser Körper, sind zum Beispiel vergänglich. Seit 2, 3 Jahren merke ich es gerade beim Fußball, wie vergänglich mein Körper ist. Darüber hinaus sind aber auch unsere Beziehungen vergänglich. Viele Beziehungen waren mal da und sind es jetzt nicht mehr. Unsere Erde ist vergänglich und so könnten wir die Liste immer weiter fortführen. Alles, was wir kennen, was wir sehen, was wir anfassen können, ist vergänglich. Aber das Erbe Gottes ist unvergänglich und makellos. Und Petrus führt die Beschreibung auch noch weiter fort und sagt, dieses Erbe verliert nie seinen Wert. Dieses Erbe verliert nie seinen Wert. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr an das Thema Erbschaft denkt. Vielleicht an etwas, was ihr früher oder später bekommen werdet. Aber egal, was es ist, egal wie wertvoll es ist immer vergänglich und der Wert bleibt nicht für alle Zeit. Wer von uns kennt das nicht? Gerade mit Pandemie, mit den Kriegen, mit der Wirtschaftskrise haben wir in den letzten Jahren manchmal ganz schmerzlich gemerkt, wie der Wert von all den Dingen, die wir so in unserem Leben als sicher ja irgendwie wahrgenommen haben, verändert wird. Das gilt nicht nur für Unternehmen oder den Aktienmarkt. Das gilt auch für ganz alltägliche Sachen, die wir Tag ein, Tag aus gebraucht haben. Zum Beispiel Klopapier, Sonnenblumenöl oder Butter. Ihr habt da sicherlich noch andere Beispiele. Mal wird es besonders wertvoll und dann verliert es auch wieder an Wert. Und wer jetzt den Text aufmerksam gelesen hat, hat gemerkt, dass ich einen kleinen Ausdruck übersprungen habe. Zwischen der Neugeburt auf der einen Seite und dem unvergänglichen Erbe, das nie seinen Wert verliert, steht noch die sichere Hoffnung. Die sichere Hoffnung. Und in den Liedern, die wir gerade gesungen haben, kam das Thema auch schon durch. Wir haben eine sichere Hoffnung. Und damit sind wir beim Kern der Bedeutung der Auferstehung für uns heute angekommen. Das ist es, worum es geht. Diese sichere Hoffnung ist das, was Jesus uns durch seine Auferstehung schenkt. Es ist eine innere Gewissheit, dass Gott uns dieses Erbe, von dem er spricht, wirklich für uns bereithält und wir es wirklich einmal vollkommen in Anspruch nehmen dürfen. Und damit begegnet Gott eigentlich vielleicht der größten Not, die es in dieser Welt gibt. Damals, zur Zeit von Petrus und genauso auch noch heute. Millionen von Menschen sind durch die ganze Menschheitsgeschichte von Hoffnungslosigkeit begleitet. Perspektivlosigkeit, wo könnte das Ganze hingehen? In Bezug auf unsere Zeit hatte ich schon die Klimakrise erwähnt, die Ukraine-Krise, die Wirtschaftskrise, die Pandemie und da könnte man die Liste auch noch weiter fortsetzen. Dazu kommen dann noch die vielen kleinen und großen Krisen in unserem persönlichen Leben, in unserer Familie. Arbeitslosigkeit, zerstörte Beziehungen, aber auch Krankheit und Tod. Als Petrus diesen Brief geschrieben hat, sah es nicht anders aus. Persönliche Krisen kannten sie auch. Lebensbedrohliche Krankheiten und Tod traten damals sogar noch viel früher ins Leben hinein als bei uns heute. Pandemien konnte damals noch keiner attestieren, aber Epidemien gab es regelmäßig. Das lesen wir in den Geschichtsbüchern. Und die meisten seiner Leser hatten selber am eigenen Leib Wirtschaftskrisen erlebt, Kriege oder politische Umbrüche. Sie wussten, worum es geht, wenn Petrus von Leid spricht. Und das taucht immer wieder im ersten Petrusbrief auf. Heute gibt es dagegen so ein paar vermeintliche Hoffnungsschimmer am Horizont. Wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen ihre Hoffnung auf die Wissenschaft oder den wirtschaftlichen Wohlstand setzen. Es ist doch so viel Wohlstand da, wir müssten es nur gleichmäßig verteilen, dann ist es für alle genug. Die Wissenschaft wird uns dabei helfen, das hinzukriegen. Und dabei löst sie fast noch nebenher die großen Krankheiten und andere menschliche Nöte. Dabei merken wir aber immer wieder, dass diese Hoffnung etwas trügerisch ist. Dass sie nicht immer das einhält, was sie meint zu versprechen. Der Wohlstand wird tatsächlich immer größer, aber vornehmlich bei den einen und bei den anderen immer kleiner. Die Wissenschaft, die bringt zwar wirklich viel Gutes hervor, aber regelmäßig auch neue Werkzeuge, um all das zu zerstören, was uns lieb und teuer ist. Damals wie heute wächst die Angst. Was kommt da auf uns zu, wenn es so weitergeht? Was kommt auf uns zu, wenn es so weitergeht? Und in diese Not, vielleicht auch in diese Hoffnungslosigkeit wird die Hoffnung Gottes hineingeboren, könnte man sagen. Jesus' Leben, sein Tod, seine Auferstehung sind diese Hoffnung. Es ist die Hoffnung in Zeiten der Angst. Hoffnung in Zeiten der Angst. Timothy Keller, ein Autor, den ich sehr schätze, hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er schreibt, Und diese Hoffnung dreht sich um ein einziges welterschütterndes Ereignis, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Das ist das, was der Glaube der Christen einer Welt ohne Hoffnung bieten kann. Das ist das, was der Glaube der Christen einer Welt ohne Hoffnung bieten kann. Hoffnung können wir nicht sehen. Wir können sie nicht anfassen. Wir können uns nicht wirklich daran festhalten. Gott legt sie vielmehr in unser Herz hinein und wir dürfen, vielleicht auch müssen, darauf vertrauen, um sie für uns greifbar zu machen. Diese Auferstehungshoffnung hat zwei Dimensionen. Zwei Dimensionen, die ich euch jetzt kurz vorstellen möchte. Die erste Dimension betrifft unser Hier und Jetzt. Und die zweite betrifft die Ewigkeit. Ich habe die erste Dimension dieser Auferstehungshoffnung mal mit den Worten beschrieben: Das Böse kann schon im Leben zum Guten gewendet werden. Die Auferstehung Jesu gibt uns eben diese Hoffnung, dass das Böse schon in diesem Leben, zu unserer Lebzeit, zum Guten gewendet werden kann. Was meine ich damit? Versetzen wir uns mal ganz kurz in die Situation von Maria, der Mutter Jesu. Als ihr Sohn zuerst verklagt, dann brutal ausgepeitscht und gekreuzigt wurde, wie ging es ihr da? Das können wir ungefähr nachvollziehen. Ihr Herz ist zerrissen. Sie hat gesehen, wie ihr Kind leidet. Was kann es Schlimmeres geben? Und dann war er tot. Ihre Trauer, ihr Leid an Karfreitag, an Karsamstag war unbeschreiblich groß. Aber dann kam eben der Ostermorgen. Und sie hört davon, dass ihr Sohn nicht mehr tot sein soll. Er ist auferstanden, sagen viele. Und dann mit der Zeit versteht sie auch immer mehr, wie der Tod ihres Sohnes und seine Auferstehung der Welt etwas Gutes gebracht hat. Nicht nur den paar Menschen, die ihn kannten, sondern weit darüber hinaus. Das Böse, das die Juden und Römer Jesus angetan haben, hat Gott zu etwas Gutem gewendet. Es bedeutete unendlich viel Leid für seine Familie und für seine Freunde. Aber es ist auch etwas unbeschreiblich Gutes daraus entstanden. Für uns bedeutet das, dass Gott auch durch das Leid, das wir schon erfahren haben oder das wir vielleicht noch erfahren werden, dass Gott auch dadurch etwas Gutes bewirken kann. Es wirkt vielleicht etwas zynisch zu sagen, dass Gott menschliches Leid gebraucht, um etwas Gutes daraus hervorgehen zu lassen. Das bedeutet aber nicht, dass er es verursacht oder dass er es gutheißt. Es bedeutet aber, dass es ihn niemals überrascht oder überfordert. Er wusste es, er weiß es. Gott kann dieses Leid in seiner Allmacht sogar zu etwas Gutem wenden. Und, das sehen wir gerade an der Kreuzigung, Gott hat sich selbst und seinen Sohn dabei nicht ausgenommen. Er und sein Sohn sind genauso von diesem Leid betroffen, dass er dann zu etwas Gutem wendet. Darum können wir darauf vertrauen, dass so manches Schwere in unserem Leben, dass es auch schon in dieser Zeit zu etwas Gutem gewendet werden kann. Denn die Auferstehung Jesu gibt uns genau diese Hoffnung, dass das Böse, dass das Leid in dieser Welt schon in unserem Leben zu etwas Gutem gewendet werden kann. Das war die erste Hoffnung, die erste Dimension dieser Auferstehungshoffnung. Die zweite habe ich mit den Worten zusammengefasst, dass die Hoffnung, die Auferstehungshoffnung, die Jesus uns gibt, schon selbst das größte Leid, sorry, jetzt muss ich nochmal schauen, wie es aufgeschrieben, das größte Leid hat kein Gewicht gegenüber dem, was auf uns wartet. das größte Leid hat kein Gewicht gegenüber dem, was auf uns wartet, wenn wir an Jesus festhalten. Das ist eine krasse Aussage, gerade wenn jemand von uns vielleicht jetzt in dem Augenblick in großem Leid drinsteckt. Aber diese Aussage kommt nicht von mir. Paulus hat sie in Römer 8, Vers 18 festgehalten. Wir lesen, Paulus schreibt dort, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Eine herausfordernde Aussage, oder? Aber Paulus wusste, wovon er spricht. Er hatte selbst in seinem eigenen Leben unendlich viel Leid erfahren. Er wurde verfolgt, er wurde verleumdet, er wurde ausgepeitscht, er wurde sogar gesteinigt und hat es überlebt. Und er hat dieses Leid auch im Leben vieler seiner Freunde und Mitarbeiter miterlebt. Paulus hat diese Haltung aber nicht nur in seinen Briefen erwähnt oder sie anderen Christen vorgelebt, sondern wir sehen, dass diese Haltung, von der Paulus hier spricht, die uns so krass erscheint, dass sie auch zum Markenzeichen der ersten Christen geworden ist. Kyle Harper, ein Althistoriker mit dem Schwerpunkt auf die Spätantike, hat diese Perspektive der frühen Christen mal in folgende Worte gefasst. Es ist ein etwas längeres Zitat, darum weiß ich nicht, ob ihr alle Worte lesen könnt, sonst hört einfach zu. Kyle Harper schreibt, dieses Leben war immer schon als vergänglich, als nur ein Teil einer größeren Geschichte angesehen worden. Worauf es für den Christen ankam, war sein Leben auf diese größere Geschichte auszurichten. Die kosmische Geschichte, die Geschichte der Ewigkeit. Die Christen lebten in dieser Welt und sie erlebten Schmerzliches. Aber Christen jener Zeit sahen die Geschichte dieses Lebens als nur eine der Geschichten, in denen sie lebten. Es gab ein größeres Bild und das war die geheime Landkarte, nach der sie sich orientierten. Es gab ein größeres Bild und das war die geheime Landkarte, nach der sie sich orientierten. Und diese geheime Landkarte Gottes kann uns auch heute noch Hoffnung geben. Egal wie groß das Leid vielleicht gerade ist oder wie groß es in Zukunft noch werden könnte. Gott wird uns früher oder später für all die Strapazen belohnen, die wir auf dieser Lebensreise auf uns nehmen müssen oder auf uns nehmen werden. Es ist diese Belohnung, die am Ende das Ziel unserer Reise ist, das Ende dieser geheimen Landkarte. Das erste Kapitel des Petrusbriefes, da gäbe es noch einiges zu sagen. Es sind ein paar wunderbare Sätze im ersten Kapitel drin, aber das meiste davon müssen wir jetzt überspringen. Wir gucken uns aber nochmal Vers 21 an. Da fasst Paulus quasi alles nochmal zusammen und zieht ein Fazit. Durch ihn, schreibt er, Petrus natürlich, sorry, durch ihn habt ihr zum Glauben gefunden an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm göttliche Herrlichkeit gegeben hat. Darum setzt ihr nun euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Auf diesen letzten Satz möchte ich hinaus, dort möchte ich stehen bleiben. Darum setzt ihr nun euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Das, was Petrus in dem ersten Kapitel schreibt, das, worüber ich hier die ganze Zeit geredet habe, macht nur Sinn, wenn du Gott vertrauen willst. Das Ganze macht nur Sinn, wenn du Gott vertrauen willst. Wenn du lieber deinen eigenen Glaubenssätzen folgen möchtest oder vielleicht auch nur das glauben kannst, was du verstehst, dann wird es zwischen dir und Gott knallen. dann wird es Streit geben, dann wird es Reibereien geben. Denn Gott kann man nicht verstehen. Gott kann man nur vertrauen. Gott kann man nicht verstehen. Und das ist ein Satz, der in der heutigen Zeit aneckt. Gott kann man nicht verstehen, Gott kann man nur vertrauen. Und ich bin sehr dankbar, dass viele Leute in der Bibel, aber dann auch in der Kirchengeschichte und auch in meinem persönlichen Umfeld trotz größten Leids diese Entscheidung getroffen haben, nämlich Gott zu vertrauen, egal was gerade in ihrem Leben passiert oder schon passiert ist oder vielleicht auch noch passieren wird. Da ist zum Beispiel ein Hiob. Und die Geschichte kann ich jetzt nicht kurz zusammenfassen, aber viele von euch kennen sie. Da ist ein Hiob, der zu seiner Frau sagt, wenn Gott uns Gutes schickt, nehmen wir es gerne an. Warum sollen wir dann nicht auch das Böse aus seiner Hand nehmen? Da ist ein David, der betet, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Oder aus der Kirchengeschichte, Teresa von Avila schreibt im 16. Jahrhundert etwas humorvoll, und damit komme ich schon zum Schluss. Vom Himmel aus betrachtet, wird selbst das elendste Leben nicht schlimmer aussehen als eine einzige Übernachtung in einer schlechten Herberge. Vom Himmel aus betrachtet, wird selbst das elendste Leben nicht schlimmer aussehen als eine einzige Übernachtung in einer schlechten Herberge. Was für eine Perspektive, wenn man aus der Ewigkeit auf all das zurückblickt, was unser Leben vielleicht schwer gemacht hat. Und das letzte Lied, das wir jetzt für heute zusammen singen wollen, greift genau diese Perspektive total berührend, wie ich finde, auf. Wir haben es noch nicht so oft gesungen, darum kann es sein, dass einige von euch es vielleicht nicht kennen. Aber hört einfach zu, lasst den Text auf euch wirken oder macht es vielleicht einfach im Stillen zu eurem Gebet, indem ihr es mitsprecht. Ich habe mir das Lied gewünscht, da ich hoffe, dass gerade dadurch diese Auferstehungshoffnung auch auf musikalische Weise unser Herz berühren kann. Das Lied lädt uns dazu ein, voller Vertrauen Gottes geheimnisvoller Landkarte zu folgen. Egal, ob wir viel oder wenig Leid ertragen müssten, das Ende der Reise ist die Ewigkeit bei Gott. Die Ewigkeit bei Gott. Dort gehören wir hin. Das ist unser Zuhause. Und da wird alles Leid ein Ende haben. Amen.